Hallo Leute, hier ist der X-Men Axel Tischer und ich möchte euch sagen, hört euch Catch Club, den Podcast an. Super Stories, es geht um den professionellen Berufsringkampf, also reinhören, lohnt sich. Und ja, liebt Wrestling, denn wir alle lieben Wrestling.
Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von Neulich in Japan. Wir sind heute ungewohnt für dieses Format in unserer vollständigen Dreierkonstellation und dafür begrüße ich meine beiden wertgeschätzten Kollegen. Das ist zum einen der Dieter.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo.
Hallihallöle. Und zum anderen natürlich ein Mann, den wir nicht so oft in diesem Format begrüßen, wir aber trotzdem froh sind, dass er hier sind, das ist der Marcel.
Hallöchen!
Guten Tag.
Jetzt das zweite Mal in kurzer Zeit, glaube ich, ne? Bei Tokyo Joshi Pro war ich auch schon dabei. Jetzt schon wieder bei TDT. Nicht, dass ich mich hier noch einnüste, wa?
Ja. Ja, wir sprechen aber diesmal nicht über TJP, sondern über die Firma oder die Promotion, die über TJP steht. Nämlich, wir reden über DDT Pro Wrestling oder auch nur DDT genannt. Die hat nämlich vor 2 Tagen, letzten Sonntag, hatten sie ihre große Show, beziehungsweise eigentlich die zweitgrößte Show des Jahres, Wrestle Peter Pan in der 2023er Ausgabe vor 3.465 Zuschauern in der Ryogoku Kukigan. Wenn ihr das dreimal vorm Spiegel sagt, dann taucht auch irgendwie ein Dämon auf, der eure Seele fressen will.
Dann schickt Chris Brooks hinter euch und gibt euch einen feuchten Klutschi.
Der Gugikugikan, genau.
Gugikugikan.
Und wenn ihr es falsch aussprecht, dann kommt Andresa Giant Panda und wird euch fressen.
Weil er nach 15 Minuten essen muss.
Genau, so sieht es nämlich aus. Aber darüber sprechen wir ein bisschen später. Die Show die ist live gestartet um 7 Uhr deutscher Zeit. Ich hab's mir tatsächlich live gegeben.
Ich so halb. Ich war dazu für verkatert Sonntagmorgens für.
Und hatte, glaube ich, eine Länge von ungefähr 5 Stunden.
Ja, knapp unter 5 Stunden, ja.
Und muss aber da sagen, dass mich da tatsächlich die Länge, also zumindest beim Live-Gucken, hat es mich so krass gar nicht gestört. Ich fand, es war trotzdem eine Show, die man echt gut weggucken konnte.
Es ging.
Ohne jetzt zu krasse Längen, wie ich fand. Gab ja auch keine Pause diesmal mittendrin.
Nee, gab keine Pause. Ich muss sagen, ich habe hier live paar Matches gesehen und habe dann jetzt das halt nachgeholt, was ich nicht gesehen habe. Und ich muss halt sagen, so der erste Block hat sich sehr gezogen, fand ich.
Mhm.
Und alles, was nach Shitan und Pokotan kam, ging relativ.
Also ich hatte beim Live-Gucken tatsächlich dann nicht so die Probleme, aber vielleicht war es auch das Live-Gucken und man war sich halt nicht bewusst, dass die Show für eine Länge hat oder so.
Ja, das hat man ja oft, das habe ich ja vor allem auch bei New Japan live und allgemein bei langen Shows. Aber ja.
Gerade wenn eine Show abholt, dann achtet man noch nicht auf die Uhr. Man tickert vielleicht am Handy ein bisschen, keine Ahnung, auf Twitter, WhatsApp oder sonst irgendwo rum. Aber man achtet ja nicht auf die Uhrzeit unbedingt, wenn man drin ist.
Ja, ja. Genau.
Wenn du halt den Pfeil anmachst und du siehst, der geht schon 5 Stunden, dann ist man vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, abgeschreckter oder so.
Ja, ich war tatsächlich, als ich mir die Show heute angemacht habe und ich sehe 5 Stunden, war so, ach du Scheiße. Das kann ja was werden.
Es ist halt vor allem wirklich viel, das ist halt quasi ein halber Tag, der halt dafür flöten geht, ne?
Ja, ich habe halt den Vorteil des Homeoffice als Offices. Ansonsten wäre sowas nicht drin, glaube ich.
Ja. Ich würde sagen, wir springen direkt in die Show. Wir hatten sehr viele Matches.
12 Matches, ich habe nachgezählt.
Das ist ja für DDT-Shows relativ üblich, diese Länge. Ich glaube, wir hatten auch schon mal eine Karte mit 15 Matches.
Mit 16 bei Judgment. Das stimmt, war die 5-Stunden-Show aller Zeiten, die 6.
Genau, stimmt, das war's. Das ist halt auch DDT in a nutshell, ne? Die längste 5-Stunden-Show. es gab diesmal auch keine Pre-Show-Matches oder dergleichen, sondern es ging dann direkt um Punkt 7 deutscher Zeit direkt los. Mit einem Match zwischen zwei Rookies aus dem aus dem DDT-Programm, beziehungsweise aus dem D-Generations-Programm, so.
Ja, D-Generations.
Und zwar, ich habe mir vorher noch, das hat mir auch ein bisschen geholfen, ich glaube, die habe ich dir geschickt, die da, den Bericht vom DDT English Update Twitter-Account.
Ja.
Er hat so einen schönen Bericht einfach geschrieben über die Show, also vor der Show halt, ne? So ein bisschen über die Historie der Matches und so bisschen erzählt. Das hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen, da reinzukommen. Und er hat erzählt, dass das quasi so die von den Rookies oder von den graduated Rookies so die beiden erst und zweitbesten so quasi, die hier aufeinander trafen. Das traf nämlich Kazuma Zumi auf Takeshi Masada.
Ja. Masada lieben wir ja.
Ja, Masada ist großartig. Also das ist, keine Ahnung, so in den letzten 6 Monaten ist das so einer meiner Lieblingswrestler geworden, also die ich so am liebsten sehe. So, ich finde den einfach unfassbar gut. Der Typ ist 21 oder so, glaube ich.
Wrestled 2 Jahre.
Wrestled erst 2 Jahre. Also ist quasi noch, also für Startup-Verhältnisse wäre er jetzt schon alt. Aber ist halt einfach unfassbar gut einfach dafür. Und ja, Marcel, ich sag mal als Puro-Laie in Anführungszeichen, fang du doch mal gerne an mit dem Opener. Wie fandest du es?
Ja, dass du sagst, dass die beiden der Erstbeste und der Zweitbeste aus dieser D-Generations-Programm,
no.
Hab ich es gerade verstanden?
Ja.
Sind, hast du gemerkt. Die hatten einen richtig geilen Flow, die sind, wie lange ging's? Nicht ganz 10 Minuten, glaube ich. Nicht mal 7 Minuten. Die haben eine Geschwindigkeit an den Tag gelegt, das war nicht von schlechten Eltern, aber ohne große Stockfehler drin, also well-oiled machine, könnte man dazu sagen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war richtig schön auch zum Reinkommen. Also, ja, ich bin gehookt.
Ja, das ist halt das Schöne. Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, die wresteln erst seit 2 Jahren, ne? Also, wenn du mir das nicht sagen würdest, dann hättest du auch sagen können, okay, die machen das vielleicht schon seit 5, 6, 7 oder so. Also, abgesehen vom Alter jetzt, ne? Aber das ist halt schon alles so gut routiniert und alles. Das ist schon sehr ordentlich. Ja, Dieter, was sagst du?
Das Alter, Juni sagt da was gegen. Aber ja, ich muss sagen, ja, war ein guter Opener. Ich mag die beiden sehr. Also Masada, vor allem Masada, konnte dieses Jahr sich sehr gut präsentieren, hat den D-Generations Cup gewonnen, war deswegen mit im Mania-Wochenende in Amerika und macht einen guten Eindruck. Match macht Spaß, hat einen guten Flow, wie Marcel sagte. Und ganz ehrlich, als Opener 6,48, wunderbare Zeit.
Kann ich mich nur anschließen, hat mir auch sehr gefallen, war irgendwie das perfekte Ding, um in die Show einfach reinzukommen, um so ein bisschen gehookt zu werden. Und hatte ich meinen Spaß mit. Finde beide Charaktere eh gut, wie gesagt, Takeshi Masada, eh über allem Zweifel erhaben. Von daher, guter Start in die Show, wie ich finde.
Jo.
Machen wir direkt weiter. Es war nämlich Zeit für Fire!
Am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
Aber sowas von. Nämlich der DDT-Boss Sanshiro Takagi hat sich zusammengetan mit Shinichiro Kawamatsu und dem 15-jährigen Juni gegen Masahiro Takanashi, Rukia und Toi Kojima.
Als die Einzige losging, ich wusste nicht, wann das da ein Match kommt. Ich bin aufgestanden, bin so kurz in die Küche gegangen, hab irgendwas vor, glaube ich, Frühstück oder sowas vorbereitet, komm wieder rein und auf einmal läuft ein Match, war so, hä?
Ja, Juni ist 15, wrestelt jetzt, kommt nämlich aus dem DDT-Programm, Unicorn, wrestelt schon 6 Jahre. Und Sanshiro Takagi ist ja der Präsident von DDT.
Yes.
Und Shinhiro Kamatsu weiß gar nicht, was er genau hat. Der hat hier so ein Politiker-Gimmick, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, er war da auf jeden Fall auch im Anzug und allem drum und dran. Er ist wahrscheinlich auch kein Fulltime-Wrestler, kein richtiger Wrestler.
Nee. Der Witz war ja auch das Ashman am Kommentar. Das ist auch der quasi das englische Ding für DDT macht.
Genau, von dem English-Account, der Dude.
Ja. Und er sagt am Kommentar auch, ey, ich durfte den Anzug anfassen. Der wird extra fürs Wrestling gemacht. Er sieht aus wie ein Anzug, aber es ist kein richtiger Anzug.
Ja, mega gut.
Und, ja, Juni ist 15, ist aber dafür. Das Ding ist, er hatte ja bis Anfang des Jahres eine Maske an und war El Unicorn. Und jetzt ist er Juni und wenn ich dann diese Vorschaubilder sehe von ihm in diesen Schuljungen-Klamotten, nenne ich es mal, bin ich immer so, ah, im ersten Moment bin ich so, uff. Und dann bin ich, ja, der ist ja auch erst 15. Also genau, das vergisst man halt relativ schnell.
Ja, ich denke, das ist auch der Grund, warum sie es gemacht haben, damit sie halt irgendwie da nicht einen 15-Jährigen mit nacktem Oberkörper rumlaufen lassen.
Nee, ich find's ja auch richtig, ne? Ja, aber klar. Man muss das sich erst einmal mal wieder vergewissern, meines Erachtens.
Ja, das ist richtig.
Ganz ehrlich, die Frage ist, ob ein 15-Jähriger überhaupt von 3000 Menschen plus Online-Ausspielungen über Wrestle Universe und andere Plattformen überhaupt auftreten sollte.
Ja.
Kann man auch drüber diskutieren, wenn man mal ehrlich ist.
Kann man diskutieren, berechtigt auch auf jeden Fall. Rossi Ogawa und Stardom sagen dir was anderes.
Da sagt er wie 15, ich dachte 13, das ist das perfekte
Alter. Ja, ja, genau.
Gerade bei Frauen wahrscheinlich, ne?
Ja, yeah, tatsächlich.
Also ich weiß nicht, ob Leute unter 18 schon, also ab 16, vielleicht mit Mutti-Zettel, ab 18 dann ja, aber davor bin ich der Meinung, sollten Kinder und Jugendliche nicht...
In Europa oder in den USA würde das wahrscheinlich auch nicht passieren, aber wir reden halt immer noch von fucking Japan, ne? Also,
gut.
Das ist okay, ne? Also, keine Ahnung, wir dürfen dir keine nackten Frauen oder nackte Haut zeigen. Ah, 15-Jähriger, der Catch und Flips macht, das okay.
Na, auf jeden Fall. Naja, Match an sich war... voll okay. Bisschen Takagi Classics. Ja. Was hier so gab. Juni, ich fand, Juni durfte viel zeigen. Zusammen mit Ruika. Und ja, Ruika wrestelt jetzt ein Jahr. Nee, nicht mal. Ruika wrestelt seit 4 Monaten.
Ui. Ja.
Und ja, Match war okay dafür, was es war. Es war ja auch vor allem da, um nochmal, wie gesagt, hier Takagi zu präsentieren, Kamawatsu zu präsentieren.
Ja.
Einfach mal alles rauszuhauen bei der großen Show.
Man hat am Kommentar da auch nochmal schön ein paar Mal erwähnt, Saichiro Takagi ist ja auch noch der Iron Man Heavy Metalweight Champion. Also, wenn er gepinnt wird, ne, dann ist ja das Ding hier wieder los.
Stimmt, ja.
Das war ja auch so. Ja, ich fand's auch in Ordnung. Das war halt, ne, so ein klassisches Undercard-Match einfach.
Genau.
Das ist ja dann auch okay.
Das war auch okay.
Ja. Und ich war verwirrt, dass da ein Match gerade stattfindet, als ich aus der Küche wiederkam. Hab dann aber auch keine Lust gehabt, zurückzuspulen, wenn ich ehrlich bin.
Verständlich.
Sanchari Takagi ist auch, by the way, gar nicht der Iron Man Heavy Metalweight Champion. Das ist immer noch Yoshihiko, wenn ich es gerade richtig sehe.
Die haben doch über den Titel gesprochen.
Die haben über den Titel auf jeden Fall gesprochen, ja. Bin verwirrt. Naja.
Naja.
So, DDT Pro Wrestling. Titel.
Ja, es ist Yoshiko, ich hab's ja hier auf.
Ja.
Naja.
Naja.
Irgendwas haben sie auf jeden Fall über den Titel gesagt. Ist ja auch egal. Marcel, bitteschön.
Ich habe schon eigentlich das gesagt, was ich über das Match denke. Ich war verwirrt, dass das Match lief und kurz danach war es auch vorbei. Ich habe es nicht verstanden. War dann aber ehrlicherweise auch, hat dann auch keine Lust, bei einer 5-Stunden-Show nochmal zurückzuspielen, mir das nochmal anzugucken, bei einem Undercard-Match.
Verständlich.
Und das Wenige, was ich gesehen habe, hatte mich dann auch nicht so, so motiviert, das zu machen.
Das stimmt. Toikojima finde ich noch ganz cool, muss ich sagen. Vielleicht liegt das aber auch einfach an dem Namen Toikojima, den ich sehr feiere.
Ja,
bitte? Sag.
Ich sagte, toll, Kojima ist halt auch, der ist jetzt auch 2 Jahre aktiv. Ich finde den halt auch mittlerweile echt gut als einen der jüngeren Leute und findet auch langsam so seine Rolle.
Ist ja auch ein Fünftel der 10-Man-Tag-Team-Champions, falls das relevant ist.
Bei der Ultimate Party wird es relevant sein.
Ach, stehen die da auf dem Spiel, ja?
Also, sag ich jetzt mal, weil du, Ultimate Party für Marcel ist die zweite große Show des Jahres, die ist im November, Dezember. Brauchst du auch wieder 15 Matches.
Also, ne? Okay, dann springen wir in Match Nummer 3, würde ich sagen. Es stand wieder ein Six-Man-Tag auf dem Spiel, aber diesmal in der Freeway-Variante. Das Team von Burning mit Kotaro Suzuki, Yusuke Okada.
Yusuke.
Ja, Yusuke Okada, danke. Yuya Koroku trafen auf die Disaster Box in Form von Kazuki Hirata, Toru Owashi zusammen mit Naruki Doi und Damnation TA, Kennen, Minoru Fujita und MJ Paul. Ja, das war auch ganz cool, fand ich so ein bisschen halt logischerweise durcheinander mit den ganzen Beteiligten da, so viel hin und her. Kennen, Fujita und MJ Paul ist auch eine wilde Kombi.
Kennen muss ganz schnell raus aus Damnation TA. Ja.
Also, schnell. Kennen ist super, den finde ich auch super. Ja, gut, Minoru Fujita ist halt der Hardcore-Wrestler. Irgendwie passt er ja zu Damnation TA, aber viel gibt er mir jetzt so krass auch nicht. MJ Paul ist halt MJ Paul.
Du, MJ Paul war für mich damals neben Yoshihiko und dem Iron Man Heavy Metal Title immer so, das war für mich DDT.
Ah, stimmt.
Der hieß Matt Pauly, hatte immer lustig geschminktes Gesicht.
Ja, stimmt. Noch was man kurz erwähnen kann, das haben sie auch im Kommentar gesagt, dass das Disaster Box Team ja quasi so ein bisschen auch so das Team Dragon Gate / Toriumon Team ist. Weil Toru Owashi kommt ja ursprünglich auch aus dem Toriumon und Kazuki Hirata war auch bei Dragon Gate. Mhm. Dass das so ein bisschen da die Verbindung zwischen denen ist. Und Doi ist halt der so eigentlich keinen Bock hat, so da mit denen zu teamen, aber dann doch immer irgendwie gezwungen wird.
Das Geile, es gab ja auch eine Situation, wo Doi Hirata pinnen wollte und dann merkt, oh scheiße, ist hier mein Tag-Team-Partner.
Ja, genau.
Das ist so herrlich. Und der gute Spadoosh, der Yannick, den wir ja auch kennen.
Mhm. Liebe Grüße an der Stelle.
Lieben Gruß von den Dramatic Dream Dragons. Grüße. Der war vor Ort in der Halle. Genau schon wie bei Tokyo Yoshi Pro, jetzt bei DDT auch. Und der hatte ein Foto geschickt, er hatte die Sonnenbrille von Dingsi. Von Hirata.
Nice.
Hat er sich gekauft. Fand ich sehr witzig. Oder wurde ausgelegt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er hatte sie.
Sehr cool. Ja, Hirata trifft ja demnächst auch auf Harashima um den Extreme-Title.
Mhm.
In der wilden Stipulation, habt ihr die schon mitgekriegt?
Nein.
Es wird ein Captain's Fall Handicap Match Two Count Match sein. Ja, okay. Weil die Begründung von Hirata war, er kann Harashima nicht in einem normalen Singles Match besiegen, also hat er sich diese Stipulation ausgedacht.
Also Captain's Fall ist ja der Dings, muss ja gepinnt werden.
Genau, der Captain.
Handicap, alles klar, und dann Two Count, ja gut.
Ja. Ach. Ja. Ja, wild. Marcel, erzähl du doch mal gerade deine Worte zum Match.
Mich hat das gar nicht abgeholt. Also, auch wenn es keine 12 Minuten ging, hat das gezogen wie Kaugummi für mich.
Das fand ich auch tatsächlich.
Also, ich bei der einzigen Schieße zu das Ding gefühlt 8 Stunden. So, also, ich hab während des Matches nicht auf die Zeit geguckt, aber ich dachte, das läuft ja immer noch. So, wollen die nicht irgendwann mal zum Finish kommen? So, die haben 800 Matches auf der Karte, wie soll das ablaufen, wenn das zweite bzw. dritte Match schon 8 Jahre geht? Und deshalb hat mich das halt gar nicht abgeholt. Schade, aber.
Ja, passiert ist halt okay. Wenn man vielleicht auch nicht so krass drin ist in den Charakteren und sowas, dann kommt das Match bei jemandem natürlich auch ein bisschen schlechter weg, sag ich mal.
Das war ja jetzt auch Marcells erste DDT-Show, abgesehen vom Pure Wrestling.
Ja. Ich weiß nicht, Dieter, hast du es übrigens gesehen, was ich bei uns in Discord geschickt hatte mit Athletic Park Match?
Ja, wir haben gestern kurz drüber gesprochen schon.
Hatten wir das zu dritt drüber gesprochen?
Ja, ich bin reingekommen, als ihr drüber gesprochen habt.
Ah, und, stimmt.
Wollte ich auch nur kurz einhaken. Wenn ich es richtig verstehe, ich war gerade auf dem Link.
Ja, das wird ein Pay-Per-View.
Ja, das steht. Genau, am Donnerstag. Da steht aber Purchase Period until 3.8.
Vielleicht haben wir Glück, dass wir es dann Anfang August for free gucken
können. So, dass dann for free ist. Ah, okay.
Ne, dann wartest du eine knappe Woche und dann ist for free.
Dann aber das wäre okay.
Da habe ich auf jeden Fall große Lust drauf.
Ja, gerade diese Special-Dinger. Ich hoffe ja auch immer noch mal, dass so ein Match einfach in so einem Trampolin-Park stattfindet. AKA dieser schlimmste Albtraum.
Das ist zu gefährlich, Leute.
Ja, bei deiner vorher Probleme mit den Knien sowieso, aber.
Ja. Darf ich mitmachen? Ja. Dann kam aber der schlimmste Albtraum für alle.
Oh ja. Die Pheromones standen wieder auf dem Programm. Yay. Dann Shokudino, Yuki Ino und Yumihito Imanari. Oder wie sie auch heißen, dann Shoku, Daddy Dino, Yuki Sexy Ino und den anderen Beinamen habe ich jetzt gerade vergessen.
Yumihito Fantastic Imanari.
Genau, Fantastic war es, stimmt. Und sie trafen auf Akito, Soma Takao und Yoshitomo Shimo Higashi. Okay, da wir deine Meinung dazu noch nicht gehört haben, ich mir aber sicher bin, dass sie nicht sehr abweichen wird von unseren. Marcel, was hältst du von den Pheromones?
Und wegsperren.
Danke. Ja.
Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Minuten habe ich mir von dem Match gegeben. Danach habe ich geskippt. Habe ich gesagt, so, das soll lustig sein? Das ist eure Form von Comedy? Also ich manchmal ist ja so Kaka-Pipi-Humor kann ja mal lustig sein. Aber das ist für einen kurzen Moment lustig und nicht dauerhaft.
Das Problem ist, das ist deren Gimmick, Marcel. Jedes Match läuft genauso ab, wie du es da siehst. Jeder immer denselben Spot. Feuerlöscher zwischen den Arsch schieben und Feuerlöschen ins Gesicht vom Gegner. Und
weil so damit auch, dass, wenn ich nochmal die DDT gucke, dass die einfach instant geskippt werden.
Ja, also du, die skipp ich, wenn ich nicht live gucke, skipp ich die auf.
Ja, zu Recht.
Ja, also es ist schon echt nicht geil, ne? Also.
Das Schlimme ist in der Halle, dass die kriegen ja Pops, das ist ja das Schlimme.
Ja, die gehen total steil drauf.
Vielleicht, ich weiß, ne, das ist halt eine Spekulation, aber vielleicht ist das, ja, ist man in Japan generell ein bisschen prüder noch unterwegs und traut sich noch nicht so ganz aus sich herauszukommen, wie das in Europa oder in den USA schon ist. Und dadurch, das ist das dann halt ein Spektakel, wenn es dann Leute gibt, die solche Schoten abziehen.
Ja, ja, klar, das ist auf jeden Fall so. Deswegen ist ja auch jemand wie dann Shokudino, deswegen hat der ja schon immer funktioniert mit diesem Kram halt, ne?
Nur homosexuellen.
Genau. Aber irgendwann ist es halt einfach auch zu viel, ne? Also, ja. Und es ist halt auch, wie ihr das gerade auch schon gesagt habt, in jedem Match einfach die gleiche Scheiße.
Aber. Mit
bitte.
Ach du, sorry.
Nee, ich war fertig.
Aber eins müssen wir ihn lassen, Drew. Es war mal kein Match, was nach No Contest endete.
Das ist richtig.
Immerhin.
Ja, hat dann aber trotzdem nicht daran gehindert, dass der Referee dann, war es glaube ich, auch noch am Ende dreifach teabagged wurde.
Es ist einfach nur schlimm.
Ja, es ist keine Ahnung. Ja. Also halten wir alle fest, war nicht geil, brauchen wir auch weiter nicht drüber reden, weil es halt basically dasselbe ist wie jedes Pheromones-Match. Von daher wäre jede weitere Sekunde, die wir an dieses Match verschwenden, wortwörtlich eine Verschwendung. Kommen wir lieber zu was Tollem, zu was Tollerem.
Ja.
Tag-Team-Match. Die beiden Maskottchen, wovon ja eins neu ist und erst dieses Jahr debütiert ist, nämlich Chitan, was soll das darstellen? Das ist eine. Also, Pokutan ist ja eine Robbe und Chitan ist ein.
Oh, nee, weiß ich gar nicht.
Ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr genau, was es darstellt. Mal. Ja, es ist so eine. Ja, Katze vielleicht oder sowas?
Ich guck gerade Sekunde. Fairy Baby Otter.
Ja, okay. Ja, gut, das macht auch Sinn, ja. Genau, ist ein Otter und Pokutan ist die Robbe. Also die beiden, also Cheetah und Pokutan, trafen auf Super Sasa Dango Machine und Andresa Giant Panda. Ja, Match of the Year, Leute, ich sag's euch. Es war großartig. Es hat natürlich damit angefangen, dass natürlich Super Sasa Dango Machine eine PowerPoint-Präsentation gehalten hat.
Die habe ich alle, muss ich ehrlicherweise sagen, geskippt.
War sehr lustig.
Ja, genau, wurde ja übersetzt am Kommentar. Fand ich auch sehr lustig. Da hat er ja noch gesagt, dass Andresa Giant Pandas große Schwäche ist, dass er es nicht länger als 15 Minuten aushält, ohne was zu essen, weil dann sein Energielevel sinkt. Und dann hat er am Telefon, in seiner PowerPoint-Präsentation gesagt, wenn es hart auf hart kommt und nichts zu essen hast, dann kannst du mich essen. Er war ja dann auch verkleidet wie so eine Banane, so ein bisschen.
Genau. So ein Maiskolben, oder?
Ja, Maiskolben.
Oder ein Maiskolben war es, genau.
Aber ein Unreifer, der war ja noch grün.
Genau. Sehr lustig natürlich da auch, dass dann Cheetah im Laufe des Matches den Kendo-Stick rausgeholt hat, weil Pandas essen ja Bambus, ne? Es war geil einfach. Ich hatte damit mega meinen Spaß. Sei es dann wirklich Cheetah, die dann irgendwie Riot geht und dann den Kendo-Stick da rausholt und damit rumhaut. Dann wechselt irgendwann Super Sasa Dango Machine Andresa Giant Panda ein, der sich dann erstmal flach machen muss, damit er überhaupt in den Ring kommt.
Und dann wurde er wieder aufgeblasen.
Genau. Und dann hat er irgendwie zwei Aktionen gemacht und ist ihm direkt die Energie ausgegangen. Und dann kam Susan Dango Machine, hat dann sein Versprechen wahrgemacht, hat sich fressen lassen von Andresa Giant Panda. Da geht das Licht aus und man hat dann nur gehört, wie er ihn verspeist hat. Und hat dann erst so ein bisschen gecatcht, weil er halt wieder voller Energie war. Hat dann irgendwann einen Kick abgekriegt von den beiden Gegnern. Und hat Super Sasa Dango Machine wieder ausgekotzt.
Und er hat auch so grünen Schleim an sich. Voll
genau. Genau, auch war dann ohne Maske auch da und unterwegs. Lag dann quasi nur noch regungslos da auf dem Boden, konnte dann den ersten Pin-Versuch gegen ihn nochmal abwehren und wurde dann schlussendlich von Cheetah und Pokutan gepinnt. Ja, großartig, das war so lustig. Das ist wieder dann das Gegenbeispiel, dass es dann doch wieder lustig ist, also im Gegensatz zu dem Vormatch halt. Ich fand das super unterhaltsam, ich hatte da mega Spaß mit.
Großen Spaß mit.
Ja, Marcel, sag gerne auch was darüber.
Ja, also die Kostüme fand ich extrem niedlich irgendwie. Das hat so eine komische Komponente, wenn irgendwelche Leute in solchen niedlichen Kostümen sich prügeln. Ja, für mich ging es am Ende, vielleicht war es ein bisschen zu lang gezogen, der Witz, aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Das hat Spaß gemacht. Das war niedlich. Sowas als kleinen Auflocker in so einer langen Show ist halt gut, vor allem wenn davor sowas wie Pheromones und
ja. Fand's auch sehr cool. Weißt du, die da gegen wen ich Andresa Giant Panda sehen will?
Gegen wen?
Gegen, in einem fetten Heavyweight Clash, einfach gegen Max the Impaler.
Oh ja. Ich würde auch gerne mal Cheetah und Pokutan gegen Levaniel sehen. Ich weiß nicht warum, das kam mir gerade in den Sinn. Weil das sind ja so Terrorzwerge, ob er sie mit Liebe bereiten kann. Noch besser, die beiden gegen Matt Cardona.
Oh. Um den Universal Title.
Spoiler! Aber apropos Titelmatch, es ging dann weiter, Drew.
Oh ja, das war das erste Titelmatch an diesem Abend, das war es, ja. Die KOD, Six-Man Tag Team Title, oder in dem Fall vielleicht eher die Six-Person Title, standen auf dem Spiel. Die Champions von Hari Mao, Kazusada Higuchi, Ryota Nakatsu und Yuki Ishida verteidigen gegen Eruption, Hideki Okatani, Saki Akai und Yukio Sakaguchi. Dieter, fang gerne an.
Ja, gab aufs Maul, ne?
Oh ja.
War mein erstes Highlight bei der Show. Also ernst gemeintes Highlight. Nach Cheetah und Pokutan. Die haben sich alle gut gegeben, die kennen sich ja, weil Higuchi war ja vorher auch bei Eruption.
Genau, das war ja so ein bisschen, ganz kurz, sorry, das war so ein bisschen ja die Story. dass, also Saki Akai wird ja dieses Jahr retiren im November zu ihrem 10-jährigen Jubiläum. Und sie hat ja gesagt, ich würde gerne nochmal.
Ich dachte nur noch, dass ich das Mädel kenne.
Genau, also bei TJP war sie Sakisama. Und sie hat ja gesagt, sie retired im November. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne vorher noch mit ihren mit der Original-Eruption die Six-Man Tag Team-Titel gewinnen. Aber die Original-Eruption geht ja nicht, weil Higuchi ja nicht mehr am Start ist. So, das nur kurz für den Kontext, aber mach bitte weiter, Dieter, Entschuldigung.
Ja, nee, gab gut ins Gesicht. Alle durften was zeigen. Higuchi durfte was zeigen, natürlich. Der hat sich schön mit seinem alten Kumpel Sakaguchi aufs Maul gegeben. Okatani durfte viel zeigen, was ja dann am Ende auch Sinn ergeben hatte. Saki Akai durfte sich auch präsentieren. Und ich hatte da meinen Spaß mit 9,5 Minuten. Und weißt du, da liebe ich dann halt Teams wie Eruption und Harimau. Und ich muss sagen, Higuchi, Alter, der Typ. Seitdem der diese Glatze hat, ich hab Angst.
Oh ja, also wenn du gedacht hast, Higuchi kann nicht noch bedrohlicher wirken, dann hat er gesagt, holt mal Bier und hat sich die Haare abrasiert. Und war so, ne?
Ja, talking. Und Sakaguchi kommt halt mit dem Katana zum Ring, also.
Ja, das war auch so. Wenn der nicht noch Fürsteinflößer sein kann, dann sagt er auch, holt mal Yakuza Money.
Und, ja, nee, ich hatte da wirklich, das war mein erstes Highlight, ich hatte Spaß mit. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, wie siehst du das, Marcel?
Also, wenn wir von Highlight sprechen, dann hatte ich ja schon mein erstes Highlight im Opener, was einen geilen Flow hatte, mit hoher Geschwindigkeit, was ich ja schon erwähnt hatte. Bei dem muss ich sagen, ich bin völlig durcheinander gekommen, wer da jetzt in welchem Team war. Ich hatte einfach gar keinen Plan, aber für mich haben sich da einfach 6 Menschen gegenseitig geprügelt und jeder gegen jeden. Vom Gefühl her. Aber es hat mich sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr abgeholt. Die haben sich gegenseitig auf die Schnauze gehauen. Ich hatte keine Ahnung, wer im Team ist. Und in abwechselnden Konstellationen wurde sich halt einfach geprügelt. Das hat einfach Spaß gemacht. Fand ich sehr, sehr gut.
Ja.
Gefiel mir.
Würde ich mitgehen, fand ich auch sehr cool. Ich mochte hier die Gier von Yuki Ishida. Der hat ja, das haben sie im Kommentar auch gesagt, weil wir ja in der Ryogoku Kukikan waren. Das ist ja eigentlich eine Sumo-Halle. Oder wird unter anderem auch für Sumo benutzt hauptsächlich. Hat er ja halt so eine schöne Sumo-Gear-Hose an.
Ganz ehrlich, du hast doch vor der Aufnahme nichts gegessen, du hast diesen Namen von dieser Halle geübt, oder? Sei doch mal ehrlich. Du hast 10 Minuten da gesessen und hast den Namen geübt.
Nein. Und das fand ich sehr cool. Ich mochte das Match auch. Eruption, dann neue Six-Man Tag Team Champions, finde ich sehr cool. Du hast auch direkt gemerkt, wie viel das denen irgendwie bedeutet hat. Saki Akai hat geweint vor Freuden. Für Okatani war es was Besonderes, weil es ist sein erster Titel überhaupt gewesen jetzt. Also in seiner Karriere. Und er hat den Pin geholt. Ja, okay, er war nochmal Iron Man Heavy Metalweight Champion, das zähle ich jetzt aber einfach nicht mit. Genau, das war sein erster richtiger Titel, sage ich mal, nach 3 Jahren jetzt. Und das ist wirklich cool für ihn. Ich mag den auch wirklich sehr gerne. Finde, er hat einen sehr coolen Stil. Ja, Yukio Sakaguchi ist eh mega. Und über Saki Akai brauchen wir nicht reden. Die ist auch awesome. Und ja, freut mich für die, dass man da noch so einen kleinen Erfolg jetzt hier halt holen konnte. Wo man jetzt so weiß, ja okay, jetzt geht jetzt für Saki Akai so langsam Richtung Ende. Die hat jetzt noch knapp 4 Monate. Und dann ist es vorbei um ihre Karriere. Sie hat auch gesagt, dass sie aus diesem typischen Frauenbild so ausbrechen wollte, so dass weibliche Wrestlerinnen nur retiren, wenn sie heiraten oder Kinder kriegen. Und dann, also das, bei der gibt es kein Problem, die hat keine große Verletzung oder sowas, sondern die hat sich einfach gesagt, so jetzt nach 10 Jahren ist Schluss, ich habe mir von Anfang an dieses Goal gesetzt, 10 Jahre, und das ziehe ich jetzt auch durch. Und das finde ich auch okay. Das ist ja auch, es ist auch immer Wrestling, das heißt ja nicht, dass man für immer weg ist, ne? Also.
Ja, sagt niemals nie, es ist, glaube ich, ist keine Sportart, wo es so sehr zutrifft wie beim Wrestling.
Ja, ist richtig.
Und außerdem, wir sind im japanischen Wrestling, Drew. Ich würde mich nicht wundern, wenn die nächstes Jahr bei Stardom auf der Matte steht.
Ist richtig.
Aber sie hat ja auch Stardom ist sie zu alt, tut mir leid.
Ja, Stardom ist sie zu alt, da muss sie die Hälfte sein. Wenn sie Kinder kriegt, dann kann sie die nach Stardom schicken.
Ja. Also so in 2 Jahren können dann ihre Kinder da antreten.
Genau. Sie hat ja auch gesagt.
Achso, okay, Entschuldigung, du warst noch nicht fertig.
Ne, war nur ein kleiner, sag ruhig.
Nee, ich hab ein komplett, was wollte auf was auf all was anderes, auf eine Frage überleiten. Deswegen
ja, ich wollte erst mal zu Ende, bitte. Nur noch kurz dazu sagen, sie hat ja auch gesagt, dass sie, deswegen, wo du das mit Stalin gesagt hast, kam ich da jetzt drauf, sie hat ja auch gesagt, sie hatte ein Vertragsangebot von einer Major Company, sie hat nicht gesagt, welche, ein 2-Jahres-Vertragsangebot, was sie aber abgelehnt hat, weil sie nicht zu ihrem 12-jährigen Jubiläum retiren wollte, sondern zum 10-jährigen halt. Finde ich sehr, sehr sympathisch irgendwie.
Hat was.
Hat was. Aber jetzt bitte.
Und zwar, was die Titel bzw. Titelbenennung angeht, da steige ich nämlich bei DDT nicht so ganz durch. Erstmal, was bedeutet KOD?
King of DDT.
Oh, okay. Und welche Titel haben jetzt welche Bedeutung, gerade im Singles-Bereich?
Also der KOD Openweight ist der höchste Titel, also der World-Title, wenn du so willst.
Ah, okay.
Der Universal-Titel ist der zweitwichtigste Titel, das ist auch der am jüngsten ist, den gibt's erst seit 3 oder 4 Jahren.
Also ich glaube, kurz nachdem, ich habe so halb mitbekommen über Chris Brooks,
im Rahmen auch wie AEW, sag ich schon, die WWE ihren Universal-Title eingeführt hat irgendwie.
Nee, viel später.
Viel später, 2020, ja, vor Corona.
Also später, aber halt in Anlehnung an den irgendwie.
Ja, klar, in Anlehnung auf jeden Fall. Und eigentlich war halt geplant, dass das so ein bisschen das Ding ist, so mehr für internationale Wrestler und sowas, der auch mal international verteidigen werden kann. Das ist aber halt, ging halt dann nicht wegen Corona natürlich, logischerweise.
Genau.
Und jetzt ist der einfach aufgestiegen zum zweitwichtigsten Titel der Liga, der auch mal so kleinere Pay-Per-Views oder so halt headlinen kann. Also ist der, keine Ahnung, der Intercontinental-Titel von... von DDT, wenn du so willst. Ja, Tag Team Title ist der Tag Team Title. Six Man ist auch klar, ne? Ja. Der Extreme Title ist halt der
Hardcore Title.
Der Hardcore Title mit der Stipulation, dass bei jeder Titelverteidigung darf sich der Champion halt die Stipulation aussuchen.
Die zukünftig dann dran ist. Nein, ne?
Der darf bei jedem Match die neu bestimmen.
Ach so, ich dachte, es wäre so ein Ding, so, ich bestimme, das wird in einem Strap Match ausgetragen und dann wird es immer ein Strap Match.
Nee, der kann das vor jedem Match kann er das neu entscheiden.
Okay. Und, ja, ging es mir halt darum, ne, welcher Titel ist denn jetzt der wichtigste, welcher ist weniger wichtig. Aber das, jetzt weiß man Bescheid, dass Openweight.
Genau, ja, das ist der.
Ist der wichtigste. Vielleicht hört ja auch jemand zu, der genauso wie ich neu ist, was bei DDT angeht. Und hat letztlich auch was gelernt. Was ja. Ich aber sehe, Spirit of Gangbare, was ist das?
Ja, das ist der. Gangbare ist die Tochterliga von DDT.
Genau. Ah. Gambare ist quasi der Indie-Brand von DDT.
Ja, genau.
Und das ist dann quasi so ein Titel, der übergreifend ist, oder halt, wenn Leute von Gambare zu DDT übertreten, quasi?
Ja, das ist ein reiner Gambare-Titel, der bei Gambare Pro ausgefochten wird. Der ist halt in der Übersicht mit drin, weil Gambare ja quasi auch zu DDT gehört.
Ja, genau.
Ah, okay, gut.
Es ist eigentlich eine eigenständige Liga, aber es ist halt eigentlich der Tochterbrand von DDT halt. Das macht DDT auch ganz gut. Die haben ja jede Menge Brands. TJP ist ja, wenn man es genau nimmt, eigentlich auch nur so eine Tochterpromotion von DDT. Die läuft ja, also die gehören ja, also TJP gehört ja DDT quasi. Also overall gehört es natürlich jetzt alles Cyberfight, aber TJP ist halt das Joshi-Project von DDT quasi. Und so ist Gambara halt die Indie-Liga. Man hatte früher noch so ein paar andere Projekte wie Hardhit, was quasi dann das Bloodsport Ambition-Äquivalent war.
Hast du noch Basara?
Genau, Basara.
Weil das fast gefühlt dasselbe war wie Gambare.
Genau, deswegen sind die ja jetzt auch eine eigenständige Liga, die haben sich abgespalten vor ein paar Jahren.
Genau.
Und ja, das dafür. Also der DDT-Kosmos ist relativ groß. Die Shows, die wir jetzt gerade alle gesagt haben, die kann man übrigens alle bei Wrestle Universe sehen, also auch Gambare und so.
Ja.
Und
bei DDT Wrestling sind alle viel mit T-Shirts. Das ist die T-Shirt Wrestler Company. So habe ich es dann irgendwann getauft, ab einem gewissen Zeitpunkt.
Das stimmt auch irgendwie, das ist richtig. Ja, eine Sache noch kurz zum KOD-Title-Match, beziehungsweise Six-Man-Title-Match, beziehungsweise zu den Siegern. Ja. Die treten nämlich auch bei All Japan auf demnächst und treten da um den Gaora TV Six-Man-Title an. Was irgendwie interessant ist, weil das erste Mal seit keine Ahnung wann ist, dass es ein Intergender-Match gibt bei All Japan, weil Saki Akai ja ne, eine Frau ist und die tritt halt in einem sonst reinen Männermatch an bei All Japan. Finde ich sehr cool. Ja, so viel dazu noch. Ich würde aber sagen, wir springen dann ins nächste Match.
Yes, sir.
Und zwar, wir hatten einen Gast Und zwar von den Just Five Guys oder von Just Tap Out, von New Japan Pro Wrestling, von wo auch immer. Taka Michinoku traf auf Mao.
Taka Michinoku, Just Five Guys. Taka Michinoku.
Großartig. Ich fand das Match echt stark, muss ich sagen.
Ja, ich fand's auch sehr gut. Yannick hatte einen schönen Vergleich gebracht, den du live, glaube ich, so bringen kannst. Mhm. Er sagte, stell dir vor, das Match in Shinkiba.
Ja.
Vor 150 Leuten und nicht vor 3000.
Oh ja, das wäre, glaube ich, nochmal eine andere Abfahrt. Ja, sehe ich irgendwie.
Mhm.
Ja, ich fand es ein richtig gutes Match. Also bis dato würde ich sagen, wrestlerisch das beste Match. Ich war da total drin, das hat mega Bock gemacht. Man hat ja auch so ein bisschen ja die Gemeinsamkeiten erwähnt. Taka Michinoku kommt ja aus der, naja, aus der Michinoku-Region halt. Von Japan. Ich glaube, das ist im Norden irgendwo. Also das ist die Tohoku-Region, ist es ja so. Ja,
aus Shiba kommt der, aus Yotsukaido.
Genau, und Mao kommt aus derselben Region. Und dass da so ein bisschen so die Vergleichsweise sind. Die hatten auch ein Singles-Match gegeneinander, das hat Taka Michinoku damals gewonnen. Und bei der DDT Tag Team Shuffle neuer Show, da hatten sie ein Tag Team Match mal gegeneinander. Da hat Mao dann Taka pinnen können. Und das war ganz cool, weil es ging auch so ein bisschen darum, ja, Mao kann die Moves von Taka auch. Der hat ja dann auch zumindest versucht, den Michinoku zu zeigen. Ich glaube, er hat den sogar auch gezeigt. Also er hat es zumindest versucht. Ob er ihn jetzt durchkriegt, ja, weiß ich gerade gar nicht. Aber versucht hat das auf jeden Fall. Und er hat ja diesen Space Dive da gemacht von Michinoku. Also quasi, wo er auf das... Also wo er... der Michinoku war draußen. Und er springt auf das oberste Springboard und schlägt wie so ein Rad quasi dann in der Luft. Das ist ja der Move von Taka, also damals gewesen, heutzutage macht er das ja nicht mehr, Taka Michinoku fliegt ja nicht mehr, was ja auch verständlich ist bei dem Alter, also mit, ich weiß gar nicht, wie alt ist er jetzt, 49, ja, da muss man auch nicht mehr flippen und diven, das ist ja dann okay. Langweiler. Dann, bitte?
Ich meine nicht, Langweiler, ja. Versager!
Und Mao hat das schon Jensen gemacht, deswegen ich hatte da mega meinen Spaß, das war ein cooles Hin und Her und Mao durfte dann den Sieg einstreichen, aber was sagst du denn, Marcel?
Ich fand, es war ein schöner Styles-Clash. Mao mit High-Flying und hoher Geschwindigkeit gegen Taka, der irgendwie so sehr viel in Richtung Submissions und technischem Ansätzen geht. War zumindest mein Gefühl beim Gucken. Das hat mich abgeholt, das hat Spaß gemacht. Beziehungsweise, naja, nicht ganz abgeholt, weil so ein Stück weit hat mir dann die Connection zu beiden Wrestlern gefehlt, aber unabhängig davon hat es mich abgeholt.
Ja, zumindest Taka Michinoku ist der ja ein Begriff.
Jein. Also irgendwie kam er mir bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht direkt zuordnen. Bis du dann erwähnt hast, dass er eigentlich bei New Japan rumhampelt.
Ja, war also ist ja...
Manager von Zack tatsächlich.
Ja, stimmt, der war ja vor ein paar Jahren auch Manager von Zack. Stimmt, ganz vergessen. Das gefühlt schon so ewig her. So gefühlt, der Split von Suzuki Gun ist irgendwie auch schon, keine Ahnung, gefühlt eine Ewigkeit her. Dabei war das ja erst Anfang des Jahres.
Der war im Dezember, der war an Weihnachten quasi.
Stimmt, ja, wild. Ja, aber Dieter, was sagst du denn zum Match?
Ich hatte da auch soweit meinen Spaß mit. Also ich war da jetzt nicht so mega drin tatsächlich. Aber was mir bei der Show auch so gefiel, so vor allem ab dem Punkt, das war vom Zeitfaktor alles voll okay. Und ja. Es war nicht so lang in dem Fall. Und ich fand's super in Ordnung. War jetzt nicht mein liebstes Match, das kam noch. Aber, war in Ordnung.
Ja, finde ich auch. Ja, was zur Zeit sagt, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, es gab, wenn ich es richtig sehe, nur zwei Matches, die über 20 Minuten gingen.
Genau, das war der Co-Mainer und der Mainer.
Genau, das ist auch schon mal ein echt cooles Pacing. Also gerade bei so einer langen Show ist das ja auch gut, wenn du da nicht irgendwie 3,5 Stunden oder so hast. Von daher sehr gut. Kommen wir zum nächsten Match. Und zwar einem besonderen Tag-Team-Match. Erstmal war es die Rückkehr von Yukio Naya.
Oh, ich lieb den ja.
Geiler Auftritt mit dem Entrance und sowas, mit der Gear da und sowas, fand ich sehr cool. Mit diesen schwarz-roten Boas da. Fand ich sehr cool. Und er teamt zusammen mit Harashima gegen Yuna Akiyama und unser Lieblingsteddybären Shigehiro Irie. Das fand ich auch richtig gut. Das war auch sehr schön. Aber fang du doch gerne mal an diesmal, Marcel.
Ja, das war in meinen Augen ein solides, unterhaltsames Tag Team Match. Kein Ausreißer nach oben oder nach unten. So, genau so ein Wohlfühlspot hat es gehabt für mich. So, und Shiggy liebe ich sowieso. Ohne Ende. Von daher hat mich das soweit unterhalten.
Ja. Was sagen Sie, Herr Dieter?
Ja, Yukio Naya endlich mit seinem ersten Match seit langer Zeit. Yes. Er hatte ja eine Knöchelverletzung am Sprunggelenk, soweit ich weiß. Und war sein erstes Match seit Ende März. Und ich muss halt sagen, ich hatte da meinen Spaß mit. Endlich ist Naya wieder zurück seit dem KOD letztem Jahr, seit dem DO Grand Prix mag ich ihn ja sehr. Und ja, über Shigi müssen wir nichts sagen. Yun genauso. Harashima ist halt einfach die DDT-Legende.
Ja.
Bin froh, dass der nicht mehr in World Title, in TOD-Title-Regierung kommt.
Ja.
Und ja. Also dafür, was es war, war es sehr gut. War es ganz gut. Irie hat Naya gepinnt. Auch wichtig zu erwähnen für später.
Ja, ja, ich fand es schade, dass er hier Naya gepinnt hat. Ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn dann hier Harashima gepinnt hätte.
Genau, also ich habe es auch tatsächlich nicht kommen sehen zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Fand ich auch sehr merkwürdig.
Gut, man kann es immer noch ein bisschen halt erklären, Naya ist noch der Rookie oder sowas, aber dadurch, dass er halt gerade, wobei so jung ist er ja auch gar nicht mehr, der ist 6 Jahre aktiv und 28, das heißt also jetzt von Rookie zu reden, wäre jetzt vielleicht auch zu viel.
Nee, der ist kein Rookie mehr.
Hatte ja auch schon ein KOD Openweight Title Match mit gegen Higuchi, gegen Yuji Hino.
Genau, und kurz danach hat er sich halt, 2 Tage später hat er sich halt verletzt.
Ja. Und ja, deswegen fand ich es ein bisschen schade. Klar, er ist halt der, ich sag mal, der rangniedrigste Wrestler in dem Match gewesen, aber man muss ja nicht immer dem Obvious den Pin. Aber ich hätte es ja besser gefunden, glaube ich, wenn man Harashima den Pin gegeben hat, weil Harashima ist halt mehr oder weniger auch egal. Klar, die DDT-Legende, wie du sagst, aber er hat ja keine große Relevanz mehr im DDT-Kosmos.
Hat er nicht mehr.
Und naja, ich fand es soweit auch ganz gut. Irie und Onkel Yun ist ein cooles Team, wie ich finde.
Auch wenn dieses Nachmatch gar nicht mehr so eins waren, ne?
Ja, stimmt.
Da war so ein bisschen ein Beef in der Luft. Weil Irie sich wohl ein bisschen zu sehr gefreut hat. Zu sehr kuscheln wollte.
Ja gut, Juna dann ist dann noch so ein bisschen der, ne, so Zero Fucks Wrestler und da kommt er halt mit der Fröhlichkeit von Irie vielleicht nicht klar. ich nehme auch gerne ein Singles Match zwischen den beiden, also da beschwere ich mich jetzt nicht.
Oder Irie bringt ihm bei, wie man ein netter Mensch wird. Wenn man kuschelt und fröhlich.
Das wäre so eine richtig typische DDT-Story einfach. So, ach komm, Jun, du bist mir zu mies drauf. Ich zeig dir einfach mal im Match, dass man auch freundlich sein kann. Das sehe ich einfach so bei DDT, ja.
Ey, komplett.
Gut. Aber, wie sich herausstellen sollte, sollte ja Irie ein bisschen später noch was anderes zu tun kriegen.
Mhm.
Aber dazu später mehr. Kommen wir erstmal zum nächsten Match. Zu einem Special Singles Match, nämlich Yuki Ueno trifft auf seinen Freund, Tag Team Partner, Stable Kollegen, Gefährten, AEW Superstar, Konosuke Takeshita. Der, ist uns was aufgefallen bei dem Entrance und bei dem Announcement von Takeshita?
Nee.
Sie haben ihn nicht japanisch-typisch angekündigt mit Nachname und dann Vorname als Takeshita Konosuke zuerst, sondern sie haben ihn angekündigt als Konosuke Takeshita und in der Grafik stand sein Name auch nicht in japanisch, sondern in westlicher Schrift mit in Caps. Das so zeigt einfach so ein bisschen dieses so, ne, dadurch, dass er jetzt halt kein volles Roster-Mitglied mehr ist und dass er jetzt halt auch in den USA ist, dass er quasi wie so ein Foreigner angesehen wird. Und finde ich eine sehr kleine, nette kleine Anekdote. dass man das so gemacht hat.
Das auch.
Und das so als kleines Detail. Ich habe mich im Vorfeld auf das Match sehr gefreut. Ich muss aber sagen, ich fand es irgendwie komisch. Weil gefühlt war es sehr dominant von Takeshita. Und Ueno durfte irgendwie nicht so viel zeigen. Das fällt mir irgendwie schwer, das einzuordnen. Aber mach du gern mal weiter, Dida.
Das Match, also ich war auch vom Beginn des Matches sehr überrascht. Es war sehr schnell. Takeshita legte direkt los. Er hat auch tatsächlich seinen Heelstick aus AEW mitgenommen. Er ist jetzt auch dort Heel. Vor allem, was man am Ende sehen konnte, erklärt es halt auch.
Oh Gott, ja.
Und der hat halt wirklich losgelegt. Also Ueno draußen gegen Ringpost geschmissen und den halt fast schon abgefertigt. Also er war halt sehr, sehr dominant und Ueno durfte zwischendurch was zeigen. Aber es war halt klar, dass Takeshita da gewinnt. Leider, finde ich.
Ja.
Aber du hast ihm halt angemerkt, dass er da tatsächlich jetzt wirklich Heel ist. Und dazu muss man auch sagen, dass Takeshita ja im selben Stable wie Ueno war.
Ja, richtig. Ja, nach dem Match kam ja auch die anderen Sauna-Kamina-Mitglieder so ein bisschen dazwischen und haben so Takeshita dann auf Abstand so ein bisschen gehalten.
Hat in die Hände geklatscht und hat gesagt Tschüss.
Genau. Ja, Marcel, was sagst du zum Match?
Ich muss sagen, ich mag den neuen Takeshita.
Oh ja.
Als er zu AW kam, da hatten wir auch die Diskussion drüber, glaube ich. Ich war die ganze Zeit so von mir so, was zum... Ne, warum wird er so hochgehalten? Ne, was soll der? Ne, der macht alle... Tut alles so, als wäre der Next Big Thing und der ist einfach nur irgendein japanischer Catcher. Der gutes Wrestling macht gar keine Frage, aber jetzt mit dem neuen Gimmick und dem Heel-Auftreten, ich habe das Gefühl, er hat auch ein bisschen an Muskelmasse zugelegt und die Gier ist dunkler geworden. Er ist nicht mehr farbenfroh und das passt perfekt. Er ist aber
Ledermantel, ich finde das so ballsy.
Ja, es funktioniert einfach. Und das hast du halt auch in dem Match gemerkt. Ja, ihr habt schon recht, es war ein bisschen sehr einseitig auf Dauer. Aber mit der härteren Gangart und dem Hard-Hitting konnte ich ja trotzdem was draus ziehen. Wenn auch vielleicht nicht das, was es hätte sein können.
Ja, aber man hat das ja auch aufgespielt am Kommentar, dass das jetzt schon das dritte Singles-Match von den beiden gegeneinander ist. Es gab einen Draw Anfang des Jahres und am Mania-Wochenende gab es auch ein Singles-Match zwischen denen. Das wird halt auch nicht das letzte Chapter in denen ihrer Geschichte gewesen sein. Und von daher geht es soweit dann eigentlich auch okay. Da wir ja später nicht nochmal auf ihn zu sprechen kommen, würde ich einfach das nochmal erwähnen, was dann am Ende der Show passiert ist.
Gerne.
Und zwar, es gab ja eine Post-Credit-Szene nach der Show. Und da hat man gesehen, da war Daisuke Sasaki war in der Halle, also hinten in der Halle, im Backstage-Bereich quasi, hat er in der Ecke gekniet. Und Takeshita kam ihm entgegen und die beiden haben sich die Hände geschüttelt. Und am Kommentar haben sie es dann ja auch nochmal erwähnt, dass quasi Sasaki, also kurz bevor Takeshita quasi in die USA gegangen ist, hat Sasaki ihm gesagt, jo, ne, fang jetzt an, dich zu respektieren, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann kommst du zu Damnation TA. Oh, und es scheint jetzt, dass es so ist, weil es wurde auch schon das erste Match angekündigt von Takeshita, Sasaki und ich glaube Paulie gegen irgendwelche anderen Leute.
Ja, aber ja, das wurde angekündigt.
Und macht natürlich dann auch Sinn, wenn jetzt Takeshita halt Heel geturnt ist, dass er dann halt auch aus Sauna Kamina raus ist. Gut, ob man ihn jetzt in einem Stable braucht wie Damnation TA, keine Ahnung, aber dass er halt in Heelstable geht, macht an so und für sich dann auch Sinn. Der wird ja dann jetzt nicht mehr so oft bei DT sein, sondern nur bei den größeren Shows.
Ja, das Match ist Kanon, Sasaki und Takeshita.
Ah, sowas.
Gegen Sauna Kamina, also Mao, Toikojima und Yuki Eno.
Okay, das macht ja dann Sinn. Ja, also dann anscheinend Takeshita sogar schon vollwertiges Mitglied von Damnation TA. Ja, gut. Das ist cool. Also er bleibt dann wohl noch mal für ein paar Shows jetzt in Japan auf jeden Fall.
Ja.
Und dann demnächst jetzt wieder back to the States. Ich habe ja fast damit gerechnet, dass so ein bisschen überraschend bei dem Match Don Callis noch mit rauskommt. Hätte ich irgendwie sehr lustig gefunden. Aber war jetzt auch nicht schlimm, dass es jetzt nicht so war. Kommen wir zum nächsten Match, würde ich sagen. Zum drittletzten Match der Show, was ich finde, was ein bisschen schlechter bei Cageman wegkommt, als es eigentlich war.
I agree.
Und zwar der DDT Universal Title stand auf dem Spiel. Der Champion Tetsuya Endo verteilt gegen Matt Cardona, der begleitet worden ist von Steph DeLander. Habt ihr erkannt, was die Gear von den beiden sein sollte, was es darstellen sollte?
Jein, ich kam nicht drauf. Also ich hab's erkannt, aber ich kam nicht drauf. Also.
Bowser und Peach.
Stimmt.
Peaches.
Ja, gerade mal Peaches down from Georgia. Ja, das war sehr cool. Wie gesagt, ich finde das Match, also hier bei Cage hat das nur eine Wertung von 4,76. Ich fand das also schon besser, würde ich sagen. Also 4,7, das hört sich irgendwie so schlecht an, als ob es schlecht gewesen, aber ich fand es gar nicht schlecht. Ich finde, es hat eigentlich gut gepasst. Cardona hat halt den hier gespielt, der so ein bisschen, dann die Flucht gesucht aus dem Ring. Ich fand's so lustig, als er dann aus dem Ring das erste Mal gegangen ist und sagt so, I'm not ready. Und am Kommentar hat so der Dude gesagt, ja, aber er ist doch always ready. Ja, guter Punkt, da hat er nicht. Das war sehr gut. Halt viel mit Shenanigans. Steph DeLander hat da natürlich seinen Teil, ihren Teil zu beigetragen, so, sorry. Und hat dann natürlich eingegriffen, hat dann sogar Endo abgelenkt, indem sie ihn geküsst hat. Hat dann gemerkt, okay, Matt Cardona. Bitte?
Mit anschließendem Tiefschlag.
Mit anschließendem Tiefschlag. Hat dann erst gemerkt, oh, Matt Cardona ist noch nicht so weit für den Spot, dann muss ich Endo nochmal küssen. Aber ich fand es eigentlich echt gut. So, es hat von der Dynamik hat es eigentlich echt gut gepasst. Endo ist ja jetzt auch nicht so das Full-Blown Face so. Und ja, Cardona war der, also nee, so rum. Endo war eigentlich der beste Gegner, den du gegen Cardona stellen konntest.
Ja.
Und deswegen fand ich es eigentlich echt cool. Ich fand das echt unterhaltsam und das hat Spaß gemacht eigentlich. Und,
ja, gut, dafür, was es war. Es wollte ja auch nicht wrestlerisch das sein, was noch davor war oder danach kam.
Nee, richtig.
Und deswegen, also fand ich das voll okay. So 4,75 klingt halt schon echt fies.
Ja.
Ups. Aber,
ja. Ich kann mir vorstellen, dass das von Leuten so ein Shit-Werbe kommt, die einfach mit Cardona nichts anfangen können und die einfach nicht, einfach auch mit diesem Heel-Stick, den er seit seinem WWE-Weggang einfach durchzieht, einfach nichts mit anfangen können. Ich glaube, ja, dass das vielleicht daher kommt. Und dass denen das dann zu viel ist und dann, warum kommt denn so eine WWE-Attitüde und so ein, das ist ja, was er macht, ist ja, als wäre er noch bei WWE im
Endeffekt. Ja, klar.
Ne? Und dass damit viele Leute halt einfach nicht klarkommen und nicht wie wir einfach denken, Alter, wie großartig er das umsetzt und das in die Indies bringt.
Ja, macht er ja auch. Ich muss auch noch so sagen, was ich auch sehr lustig fand, er hat dann einen Replika vom WWE Women's Tag Team Title mitgebracht, weil den ja die Woche zuvor seine Frau Chelsea Green gewonnen hat.
Ein Replika.
Doch, Chelsea Green hat gesagt, das war ein Replika. Ja, die hat's getwittert.
Ist jetzt aufgelöst, schade.
Ja, tatsächlich. Ja, gut, dass er das Ding, also ich habe auch erst gedacht, wäre natürlich lustig, aber die Show war sonntags, Chelsea Green braucht das Ding ja montags auch wieder. Ja, und wahrscheinlich hätte die WWE dann auch gesagt, so, ja, nee, ne?
Nee, aber auch geil, dass er das halt macht.
Ja. Ich glaube, sie hätte halt arge Probleme bekommen, wenn er das einfach gemacht hätte.
Ja, deswegen. Ja. Und, er will ja dann auch nicht, dass seine Frau da Stress hat. Deswegen. Aber ich weiß halt trotzdem, dass man dann da halt mit so einem Replika rumläuft. Also finde ich schon sehr geil. Er hat ja dann auch bei der PK danach hat er noch eine sehr gute Promo abgeliefert. Und da hat er dann gesagt, okay, meine Frau ist eine Hälfte der WWE Women's Tag Team Champions. Das heißt, ich bin eine Hälfte der Hälfte der Women's Tag Team Champions und Steph DeLander hat dann gesagt, ich bin eine Hälfte der Hälfte der Hälfte des Women's Tag Team Champions. Also diese beiden sind auch einfach Faustauge, ne? Also ja. Das passt einfach so gut.
Es freut mich halt auch so für Steph DeLander.
Ja, Die hat ja, Matt Cardona hat sie ja selber gehandpickt, ne? Hat ja gesagt, ich will was mit der machen. Hat dann Chelsea Green gefragt, ob sie cool damit ist, wenn er halt mit der rumreist und sowas. Und was ich sehr cool fand, da auch Props an Matt Cardona, der hat das mal in einem Interview gesagt, dass er halt gesagt hat, als das so angefangen hat, dieser Run da halt mit ihr, hat er gesagt, wenn die Promoter ihn booken wollen, hat er gesagt, ja, ihr könnt mich booken, aber nehmt die mit. Und dann haben viele Promoter halt am Anfang gesagt, so, ja, nee, wollen wir nicht. Und dann hat er gesagt, okay, ich flieg die ein, ich bezahle ihr Hotel, ich bezahle ihre Gage für den Abend und ihr dankt mir später. Aber finde ich super. Und da auf jeden Fall Props an den Dude, wenn der irgendwas macht, dann steht der halt auch zu 100% dahinter. Und das finde ich sehr cool. Ja, Marcel, aber deine Meinung haben wir noch nicht gehört zum Match, bitteschön.
Ja doch, das war einfach nur der klassische Cardona-Heel-Stick, den er durchgezogen hat. War einfach das, was man von Cardona mittlerweile einfach kennt. Seitdem er von der WWE weg ist. Und mich halt mich holt's ab, hin und wieder. Ich brauche das jetzt, wenn ich ihn jedes Wochenende sehen würde, dann wäre ich einfach so, ja, komm mal, reicht jetzt langsam. Aber wenn man das so in Dosen mitkriegt, und auch in verschiedenen Umgebungen, hier ist es mal Japan, dann ist es mal GCW, ne, und so weiter und so fort, gegen unterschiedliche Gegner, so funktioniert das halt dann.
Ja, man muss aber dazu auch sagen, dass ich finde, er macht immer noch ein bisschen was Neues dazu. Jetzt vor kurzem war er noch der Indie-Gott, dann quasi in Indiana Jones Verkleidung mit Hut und mit Peitsche. Jetzt letztens bei einer GCW-Show war er dann der Rider-Taker. Mit Undertaker Entrance und Steph DeLander war dann sein Paul Bearer. Fand ich auch sehr witzig. Und er war dann ja halt der Deathmatch King. Also er passt das auch immer schon so ein bisschen dann auf das Programm, genau, oder auf die Situation, an die er macht. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Das zeigt eigentlich, dass es halt doch ein sehr wandelbarer Wrestler ist und dass die WWE eigentlich dumm war, dass sie ihn. Also der Typ ist unfassbar kreativ und man lässt es ihn einfach nicht ausleben. Das ist halt das Allerschlimmste dabei eigentlich. Ja, nach dem Match gab es dann noch eine Videobotschaft von Maki Ito.
Jawohl.
Die dann gesagt hat, hier Junge, ne, wir haben so unsere Schwierigkeiten. Ich denke, ich muss ja dann mal diesen Titel hier wieder abnehmen. Das Match ist auch schon gesetzt für den September.
Ja, bei der großen Show.
Und so. Das wird wahrscheinlich dann auch das nächste Mal sein, wo Matt Cardona dann wieder in Japan auftritt.
Ja.
Das ist ja auch okay, ne? Also das war ja auch dann irgendwie von vornherein klar, dass sie den jetzt nicht für mehr Shows oder so holen werden.
Nee,
ich hoffe, das ist auch so.
Vielleicht mal bei GCW verteidigen.
Ich hoffe, vielleicht im Oktober sehen wir ihn in Deutschland.
Unbedingt, muss. Das wäre schon sehr geil. Ich hoffe, aber ich denke schon. Also wenn Nick Gage mitkommt, dann sollte Cardona auch mitkommen.
Ja, aber mit Nick Gage frage ich mich immer noch, wie sie es hingekriegt haben, dass der
eine scheiß
Schließung bekommen hat.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Vielleicht hat doch irgendwer nicht richtig hingeguckt oder mit Absicht aus Versehen nicht hingeguckt.
Ja, wahrscheinlich.
Sind so ein Fuffi über den Tisch geschoben worden.
Die Bürokraten in Deutschland sind auch Wrestling-Fans. Die sind auch MDK. Genau, das Match gibt es im... Bitte?
Ach, scheiße, ich wollte gerade Mörder-Bürokratie-Kill machen, aber... Das ist ein MBK.
Ah, schade. Ja, das Match gibt es dann auch auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird Maki Ito den Titel dann auch wieder abnehmen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Man hat einfach ein bisschen Prestige jetzt mitgenommen, ein bisschen einfach Name-Value damit reingepackt. Also Japan war ja auch so ein bisschen das Einzige, was Cardona jetzt noch gefehlt hat, ne? Er hat das ja auch gesagt in der Promo danach. Australien hat er schon gerissen, halt in Europa, in USA halt sowieso. Ja, dann war Japan halt irgendwie das nächstmögliche. Ich hoffe so ein bisschen, dass es auch so ein bisschen so ein Stepping-Stone jetzt vielleicht war für Steph DeLander, dass man die vielleicht auch nochmal in Japan für ein paar Shows buchst. Vielleicht ist das was, wo man jetzt dann sagt, okay, wir holen sie für TJP mal oder so. Fände ich sehr cool. Das wäre ein nices Ding. Aber ja, zwei Matches haben wir noch, machen wir weiter. Neben Takami Shinoku gab es nämlich noch einen Gast. Und zwar von New Japan. El Desperado war am Start. Und er traf in dem Dream Match von seinem Gegner, nämlich er traf auf Daisuke Sasaki. Und es ging dabei um nichts anderes als, es ging um keine Titel, es ging nicht um ein Turnier oder um sonst irgendwas, sondern es ging um einen Jahresvorrat an Tequila. Ja, Marcel, fang gerne mal an.
Ich weiß es nicht. Irgendwie kann ich dieses Match für mich nicht ganz einordnen. So, ja, es war hart geführt, es hatte seine Momente wie den Sprung von Daisuke nach draußen, wo Despi auf dem Stuhl sitzt mit seinen Blümchen in der Hand.
Aber irgendwie, so ganz ist der Funke bei mir nicht übergesprungen. Ich weiß, kann aber irgendwie nicht ganz deuten, woran es lag. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
Ja, Dieter, wie ging's dir?
Es war das eine Daisuke Sasaki-Match im Jahr, was einfach sehr gut war.
Ja.
Und Desperado hat auch alles gegeben dafür, dass es so gut wird. Also oh, Sasaki ja. auch. Und du hast halt gemerkt, dass Desperado das DDT nicht sein Home-Turf ist.
Ja, klar.
Das haben sie auch am Kommentar erwähnt. Ah, der kommt von New Japan, er ist Teil von Strong Style. Abgesehen ne, von der Relevanz, aber dass du das so aufgreifst und du hast das gesehen, es wurde halt, und man muss auch bedenken, Desperado ist theoretisch ein Junior Heavyweight.
Ja.
Auf jeden Fall, er hat halt viel Beinbearbeitung gemacht bei Sasaki und Spüle wurden eingesetzt, halt klassisch bei Sasaki.
Ja.
Auf die Plastikboxen gewartet.
Ja, also ich habe auch gedacht, es würde vielleicht ein bisschen wilder werden, dass man das einfach direkt zu so einem No-DQ-Match macht, dass da noch ein bisschen mehr eskaliert wird. Oh ja.
Dachte ich auch, aber ich war überrascht und ich fand es tatsächlich, also, dass es gut wird, dachte ich mir, aber gemessen an den, vor allem an Sasaki, muss man ja auch sagen, hat es mich überrascht, dass es dann doch so gut war. Und vor allem 20 Minuten musst du auch mal hinkriegen.
Ja, das stimmt.
Vor allem im Co-Mainer und bei so einer langen Show. Und mir gefiel's doch.
Ich fand's eigentlich soweit auch ganz, ganz, ganz cool. Ne? Man, wie du schon sagst, man merkt, dass das eine Match im Jahr, wo Sasaki Bock hat. Es war ja auch, ist ja auch sein Dream-Match, ne? Das Match gegen El Desperado ist halt sein Dream-Match. Deswegen cool, dass er das gekriegt hat. Desperado merkst du auch so mit diesem ganzen Freelancer-Kram, allen Kram, also bei New Japan läuft's ja bei ihm auch. Aber der hat einfach, wenn der da außerhalb von New Japan seinen Kram macht, dann hat er einfach den Spaß seines Lebens. Oder auch bei New Japan mit Nicht-New-Japan-Wrestlern, zum Beispiel da, ne, wo er mit Yun Kasai geteamt hat gegen Homicide und Moxley und einen Tag danach gegen Moxley, das war auch awesome. Der hatte einfach seinen Spaß. Und von daher ganz cool. Also ich fand's auch ganz cool. Desperado hat dann gewonnen, hat dann den Einjahresvorrat Tequila gewonnen, hat dann Sasaki auch eine Bottle abgegeben. Und die beiden Bottles, die da gesoffen haben, die werden jetzt auch versteigert. Und kann man ja machen. Und ja, overall fand ich es eigentlich doch ganz cool.
Ja.
Auf okay.
Auf jeden Fall.
Wollt ihr noch was dazu sagen oder sollen wir in den Main Event springen?
Main Event Time.
Main Event Time. KOD Openweight Title Match. Der Champion Yuji Hino verteidigt gegen den King of DDT-Sieger Chris Brooks. Ja, Chris Brooks hatte ja ein bisschen das Problem, der hat sich 2 Monate vor der Show verletzt. An der Schulter war es, glaube ich. Und fiel dann halt viel für den Aufbau aus. Das heißt, seine ganzen Kollegen wie Masahiro Takanashi, die mussten halt so ein bisschen die Matches halt für ihn regeln. Bis er dann, ich glaube, die letzten 3 oder 4 Shows vor Peter Pan war er dann wieder am Start. Und ja, das hat dem Aufbau ein bisschen geschadet, war aber auch eigentlich scheißegal. Ja, Dieter, fang gerne mal an. Was sagst du zum Match?
Ja, man muss sagen, vor dem Match hat Chris Brooks, also war ein Videopaket, ja, wo er ein Interview hatte, wo er sagte, ja, Japan durch Corona und so wird langsam meine Heimat. Meine Eltern wussten das, dass ich in Japan catche. Aber als sie dann hier zu Besuch waren, meine Mutter, und wir dann bei Takanashi essen waren und so, hat sie gemerkt, warum ich hier geblieben bin. Und das haben sie jetzt verstanden und das hat mir sehr gut, das hat mir viel Kraft gegeben. Und der hat dann auch wirklich legit geweint. Und das fand ich so schön und da wusstest du gut, er hat eine Reise, die er jetzt vollenden muss.
Ja.
Er kam quasi von außen und ist jetzt fester Bestandteil und will jetzt den Outsider-Champion rauswerfen.
Oh ja, das hat auch hervorragend funktioniert, wie ich finde.
Auch, dass er gesagt hat, von, ey, nicht nur ich möchte Champion werden, sondern er hat das Gefühl, die Fans wollen, dass ich diesen Titel hole. So, ja, genau. Das fand ich auch ein schönes Detail.
Er sagt halt auch, ey, ich bin nicht der Schnellste, ich bin nicht der Stärkste, ich habe nicht die krassesten Moves, aber ich habe die Fans.
Ja.
Und, ja, zum Match. Ja, das ging ab. Also, hat Spaß gemacht. Kino auch so geil, wie er sich erst das T-Shirt auszieht und irgendwann sagt, kein Bock mehr, jetzt zieh das T-Shirt wieder an.
Also es war ja Brooks, der ihm das T-Shirt ausgezogen hat, um ihn zu choppen. Ja. Und er hat sich das dann einfach wieder genommen und wieder angezogen.
Nee, er hat ein anderes Programm. Er hatte erst ein Ärmel-T-Shirt und hat dann so ein trägerloses, also ein Ärmel.
Aber er hat es auf jeden Fall wieder angezogen. Das war schon sehr lustig.
Ja. Ich habe zurückgesprochen. So, hä, warum hat er auf einmal wieder ein T-Shirt an? War lustig.
Ja. Ja, Dieter, mach weiter.
Oh, sorry. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, war ein gutes Match. Hart geführt. Kino hat das gezeigt, was ich auch gerne so in dem kompletten Verlauf gesehen hätte von ihm. Einfach der Schlechter. Gut, gegen Yuki Ino hat das halt nicht funktioniert.
Ja, aber aus anderen Gründen.
Scheiß Pheromons.
Ja.
Und, es war halt sehr, sehr gut. Es hat großen Spaß gemacht. Du hattest halt das, das Ding, ich hab's gesehen, ich war halt gespoilert, weil das Match habe ich leider nicht live gesehen. Aber am Ende war ich dann doch so, oh, schafft das doch oder schafft das nicht? Und ich fand, die haben die Spannung sehr gut rübergebracht.
Ja.
Das Ding mit seiner Schulter konnten sie auch gut verkaufen. Mit der Verletzung. Und ich hatte da meinen Spaß mit. Und sehr verdienterweise ist Chris Brooks Champion geworden, endlich.
Oh ja, also das muss man auch sagen, wir leben jetzt einfach in einer Welt, in der Chris Brooks den höchsten Titel einer japanischen Promotion trägt. Das ist schon sehr geil, wie ich finde, wenn man so drüber nachdenkt.
Und auch nur verdient.
Ja,
absolut verdient. Also ne, ich glaube, der Typ hat einfach bewiesen, was für einen Stellenwert er verdient hat jetzt in all den Jahren, wo er da geblieben ist. Ich glaube, seit 4 Jahren ist er jetzt da, durchgehend. Und dass DDT das dann jetzt auch würdigt auf diese Art und Weise, finde ich schon sehr, sehr, sehr schön. Und ich als jemand, der auch Chris Brooks schon sehr lange verfolgt, der sehr großer Freund ist, erwärmt das auch ein bisschen mein Herz. Ich habe mir vorhin erst über das japanische Amazon die Shoe-Pro-Ausgabe für die kommende Woche bestellt mit Chris Brooks Titelgewinn auf dem Cover.
Ja, ich schicke mir heute noch, dass er sie sich noch vor Ort gekauft hat.
Ja, sehr nice. Und das find ich einfach sehr cool. Das ist ein sehr, sehr wholesome Moment, auch als dann das ganze Roster einfach rauskam, das hat sich so angefühlt, oder im Publikum dann gefeiert hat, das hat sich angefühlt wie so ein, ja, ich beschreib's einfach mal, weil ich keinen besseren Begriff dafür finde, wie so ein WrestleMania-Moment einfach, den wir einfach hier erlebt haben, dass irgendwie eins der Top-Faces oder sowas, das den Top-Titel gewonnen hat bei einer sehr großen Show, und das hat sich einfach total wholesome angefühlt. Mm. Und das war einfach so schön so zu sehen und einfach ein super toller Abschluss für diese Show einfach.
Ja, komplett. Fand ich auch sehr.
Aber erzähl du mal was zum Match, Marcel.
Ich fand irgendwie die Match, wie sie es geworkt haben, die Match-Story fand ich cool. Yuji Hino, dieser massige, bullige Typ, gegen Brooks, der irgendwie mit seinem Einfallsreichtum und auch mit seinen durchaus dreckigen Tricks, aber die man ihm verzeiht. So, Brooks ist keiner, wo du denkst, oh, der hat der Schummel, sondern denkst, ja, das ist halt Brooksy Baby. Ja, der macht das halt so. Damit versucht, gegen anzukommen. Ich muss sagen, im Verlauf des Matches bin ich irgendwann raus gewesen. Habe ich zu Anfang richtig mitgefiebert. Ich habe mich auch am Ende super gefreut, es war ein super hohes Moment, aber vom Match her war ich irgendwann an so einem Punkt, joa, reicht jetzt auch, könnte zum Ende kommen. Weiß nicht, da bin ich hier in der Grunde wahrscheinlich der Einzige, aber
nach 5 Stunden war bei mir halt irgendwie vorbei.
Ja, kann ich schon verstehen. Das hätte bestimmt auch nicht geschadet, wenn man 3-4 Minuten oder sowas gecuttet hätte einfach.
Ja.
Aufgrund der Länge der Show oder sowas halt. Ja, ich fand es aber nicht so schlimm. Ich fand es so overall auch ein gutes Match. Es war auch ein cooler Styles-Clash eigentlich, ne? Dieser bulkige Heel-Bully in Yuji Hino, der halt einfach die Leute auch wegwämst mit seinen Chops. Und Brooks, der halt dann irgendwie dann dagegen ankommt, und hat ja dann sogar geschafft, einen Piledriver durchzubringen gegen Yuji Hino. Und auch die Submission dann einmal angesetzt, den Octopus-Armbar, also auf dem Boden dann den Grounded Octopus und sowas halt. Ich fand's ganz cool und wie gesagt, das Ergebnis überschattet dann nochmal alles wirklich. Das war einfach ein schöner Moment dann.
Das hat mich einfach gefreut. Wir mögen unseren Brooksy.
Ja. Ja. Komplett.
Es ist schön, wenn good things to good people happen.
Und man muss sagen, nach dem Match.
Ja, stimmt, da kam noch was, ja, erzähl.
Kamen erstmal ja alle Leute zum Gratulieren. Inklusive Andresa Giant Panda, so. Und Pokotan. Und Pokotan wollte die Hand schütteln, der hat die einfach weggetreten. Ja. Weil dazu muss man sagen, Chris Brooks hatte eine Zeit lang Marcel, wo er mit diesen Figuren alle eine Fehde hatte.
Sei es eine schönere Fehde? Gibt es eine schönere Fehde?
Nein.
Nee. Also, Shitan ist debütiert bei DDT und das erste, was passiert hat, halt, wurde halt von Chris Brooks vermöbelt. Also, er hat da so eine Neigung zu den Leuten da, zu den Kirchen. Und hat einfach in die Hand weggetreten. Sanshiro Takagi kam, die haben sich umarmt. Takagi so, ey du, ich bin dein Boss, du mein Champion, ich muss ein Foto, ein Selfie mit dir machen.
Ja.
Und dann kam der erste Herausforderer raus.
Jawohl.
Shigehiro Irie.
Yes.
Im 16 Karat Gold T-Shirt.
Im 16 Karat Gold T-Shirt. Und nicht nur das. Shigehiro Irie, der diesjährige 16-Karat-Sieger und ehemalige Unified-Champion, hat genau diese Erfolge dazu genutzt, um das Titelmatch zu rechtfertigen gegen Chris Brooks. Das fand ich sehr cool.
Du hast einen Titel gewonnen durch einen Turniersieg, ich auch.
Ja. Das fand ich sehr cool. Passt ja auch, weil die beiden haben ja so die WXW-Verbindung. Chris Brooks ja auch sehr oft bei WXW gewesen. Ehemaliger Shotgun-Champion. Und deswegen fand ich das sehr, sehr cool. Ich freue mich auch auf das Match. Das ist ja auch schon gescheduled, findet auch im September statt.
Genau, September. Das und das Universal Title Match.
Genau, freue ich mich sehr drauf tatsächlich.
Ehrlicherweise hätte ich es fast cooler gefunden, wenn Irie dann der gewesen wäre, der ihn den Titel abnimmt.
Ja.
Einfach nur, weil ich Irie mit Titeln sehen will.
Das ist richtig. Aber mal schauen, was da so geht. Und damit endete dann diese Show, weil über die Post-Match oder die Post-Credit-Szene haben wir ja schon gesprochen.
Genau.
Deswegen würde ich sagen, wenn ihr nichts weiter zu sagen habt, das war DDT Wrestle Peter Pan.
Noch kurz zu sagen, Drew, wir beide haben jetzt die 3 großen Shows dieses Jahr gesehen.
Ja.
Mit Judgment, die andere Namen habe ich vergessen. Und Peter Pan. Und ich muss sagen, das war jetzt von den 3 die beste dieses Jahr.
Ja, würde ich auch sagen, definitiv.
Ne, also die dieses Jahr eh einen schwierigeren Stand.
Ja, die hatten so ein bisschen ihre Probleme. Das hat also der Dude von Inch Update hat das auch so ein bisschen gesagt. Man versucht die jetzt gerade auch so mit Higuchi und mit Yuji Hino so ein bisschen mehr auf Heavyweights zu setzen. Aber irgendwie ist das nicht so angekommen, gerade bei, also Yuji Hinos Run ist ja auch so ein bisschen umstritten gewesen bei den Fans.
Genau.
Also bei den japanischen Fans jetzt. Weil man eben dieses Outsider-Ding auch nicht so ganz abgenommen hat, so 100%. Und deswegen hatte er da auch so einen schwierigen Stand und die Leute dann eher eigentlich auch wollten, dass er den Titel verliert. Irgendwann. Und deswegen hatte man so ein bisschen so kleinere Probleme da bei DDT. Und also ich bin zuversichtlich, dass es jetzt in eine neue Richtung geht mit jemandem wie Brooks als Champion, der ja auch klar aus diesem Heavyweight-Raster jetzt rausfällt.
Ja.
Und ich glaube, man ist ganz gut aufgestellt wie, mit jemandem wie Chris Brooks als KOD Openweight Champion.
Du hast vor allem bei der Show 3465 Leute gezogen. Das sah dieses Jahr bei DDT schon mal schlechter aus.
Ja, definitiv.
Und ich erinnere nur an Mega Max Bump. Da waren wir bei in Yokohama in der Budokan bei 1100 Leuten. Da einen Tag später hat da Stardom nochmal 800-900 Leute mehr gezogen. Also das war jetzt wieder ein Höhepunkt für DDT.
Ja, definitiv. Und
hoffentlich können die darauf aufbauen, aber ich bin da guter Dinge mit Brooks.
Ich auch. Brooks übrigens auch der erste britische, beziehungsweise sogar erste europäische KOD Openweight Champion.
Mhm.
Und ja, das nochmal dazu. Ich glaube auch, das könnte ganz cool werden, so mit ihm an der Spitze, so als neues Gesicht von DDT. Er passt halt auch wirklich einfach. Faust, Auge, ne, Bams. Das passt halt einfach zusammen. Das sind Sachen, die zusammengehören, einfach wie zwei Seiten eines oder zwei verschiedene Pole eines Magneten, die ziehen sich halt an.
Ja, noch eine kurze ein kurzer Service-Hinweis, vor allem für Marcel und auch für euch. Heute kam raus DDT Street Wrestling. Sie haben es wieder getan, sie haben wieder außerhalb eines Wrestling-Rings gecatcht. Diesmal hatten sie ein Falls Count Anywhere Match auf einer Messe.
Natürlich.
Und gibt's auf Wrestle Universe.
DDT doing DDT things.
Hatten Sie das Match während die Messe ganz normal in vollem Gang offen?
Ich habe, glaube ja.
Dann ist geil.
Und ja, das war's dann von mir. Vielen Dank.
Genau. Das war's von Wrestle Peter Pan. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, eingeschaltet haben, bis zum Ende uns Geplänkel weiter sich angehört haben. Danke an euch, meine wertgeschätzten Kollegen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal hier im Catch Club. Macht es gut. Arigato gozaimasu. Und bis dann.
Au, ciao.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.